Audio Now.
Weil es ja zunächst mal Mindshift ist, dass du nicht ITler an das Thema IT ranführst, dass die Bürger selber Digitalisierung treiben können. Und das gab es ja vorher nicht. Das heißt, was du machst, ist als Evangelist da draußen rumlaufen und sagen, befähig mal deine Leute, weil deine IT überfordert ist. Deine IT geht immer mit Lasten, Pflichtenheft, das ist alles sehr langwierig und da musst du Aufklärungsarbeit leisten. Sagen, wir gehen jetzt mal komplett neue Wege und probieren mal den Campingstuhl aus. Aber ja, ich bin totaler Fechter von Hybrid Work, heißt aber nicht nur Remote Work, sondern heißt die Kombination von Coworking, Homeoffice, Arbeitsplätzen, weil du musst auch Begegnungsstätten schaffen. Eine komplette remote Company, glaube ich, funktioniert nicht so gut, wie wenn du einen guten Mix hinbekommst.
Gibt es das auch als App? Diese Frage habe ich mir zumindest schon das ein oder andere Mal gestellt und immer häufiger lautet die Antwort ja.
Denn es gibt immer mehr Apps. Im Google Store waren es im ersten Quartal des Jahres knapp 3,5 Millionen Apps, bei Apple waren es 2,2 Millionen, also eine ganze Menge.
Aber wie kompliziert oder auch einfach ist es eigentlich für Unternehmen, sich die eigene App zu bauen und warum braucht man das überhaupt? Darum geht es heute unter anderem bei SoTech Deutschland. Ich bin Frauke Holzmeier.
Mein Name ist Andreas Laukert und wir begrüßen heute einen Mann, der das App-Bauen einfach machen will und überhaupt meint, dass Digitalisierung vor allem spielerisch gelingt. Hallo Sven Zuschlag, hallo.
Ja, hallo Frauke, hallo Andreas, grüßt euch.
Herzlich willkommen bei uns, Sven. Ich, ganz kurze Vorstellung. 4 Jahre warst du bei Microsoft, habe ich gesehen. Du bist Dozent und digitaler Vordenker, was auch immer das heißt. Digitaler Vordenker, können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Und bist jetzt inzwischen schon seit 7 Jahren CEO von Smap One. Wann hast denn du deine erste App gebaut?
Tatsächlich, wir haben ja 2014 gegründet und 2015 sind wir mit diesem Lego-Baukasten für Business-Apps an den Markt gegangen. Das war Mitte 2015, als wir den MVP hatten und da hatte ich eine erste App in der Hand und das war schon viele Glückshormone, weil ich kann ja auch nicht entwickeln, bin kein Entwickler, sondern ich bin eigentlich gelernter BWLer.
Also MVP, Non-Viable
Minimal.
Minimal.
Genau,
danke.
Und was hast du jetzt gebaut? Muss ich nochmal fragen.
Naja, also letztendlich, wir haben ja so einen Lego-Baukasten für Business-Apps und wir optimieren Geschäftsprozesse mit diesem Baukasten. Genau. Und mit meinem eigenen oder mit unserem Baukasten die erste App dann rausgedroppt sozusagen.
Aber vorher hast du jetzt nicht selber programmiert?
Nein.
Deswegen frage ich mich, normalerweise man ja immer Gründer immer irgendeine Idee haben oder eine Begründung, warum sie was gemacht haben, weil sie so genervt waren vom App-Programmieren, das so kompliziert ist. Und da hast du gedacht, nein, das muss ich einfacher machen. Also du wusstest gar nicht, dass es kompliziert ist.
Also am Ende vom Tag, ich bin ja immer schon, ich habe ja so IT von der Pike auf gelernt. So. Ich war ja sozusagen auch immer in der IT von vornherein. Und letztendlich waren es ja 3 Anlässe, die mich dazu bewogen haben, irgendwie so eine Firma zu gründen. Und losgestachelt von meiner Tochter, die irgendwie ein neues iPhone wollte, weil ihr genau gesagt habt, die Kinder nutzen die Apps intensiver wie im Business-Kontext und sie wollte ein neues iPhone. Ich habe das mir angeschaut und habe festgestellt, wieso ist es eigentlich so kompliziert, im Business-Kontext produktiv zu sein?
Mhm. Ja, das heißt, ihr macht ja vor allem das Unternehmen im Business-Kontext, sich selber Apps bauen können. Braucht man dann noch Webseiten oder reicht dann eine App?
Naja, also wir bauen ja eigentlich keine Webseiten, sondern was wir machen, sind Geschäftsprozesse optimieren, die zunächst ja nichts mit App, mit Webseiten zu tun haben. Das heißt, wir bauen keine Apps, die für Unternehmen da sind, um sich selber nach außen darzustellen, sondern wir bauen Apps, um interne Unternehmensprozesse sozusagen zu optimieren.
Genau, da hatte ich nochmal angehakt, ich habe mir das angeguckt, bei euch auch, das hört sich super toll an. Dann habe ich mich gefragt, also eins weiß ich über das App-Programmieren, das ist dann der Prozess vom Programmieren, bis es dann irgendwann im Handy ist, ist noch relativ kompliziert. Man muss das ja beim Store anmelden und dann wird das geprüft und so. Ist dieser Prozess da auch bei euch enthalten oder laufen diese Apps über eine ganz andere Plattform und das Veröffentlichen der Apps bei Apple ist dann doch ganz einfach dadurch oder
Ja, du hast schon eine Riesenhürde genannt, die Unternehmen haben. Das ist, wenn du nach klassisch Wasserfall entwickelst, also machst einen Anforderungskatalog, entwickelst die App und dann irgendwann stellst du es hoch. Wir machen es ein bisschen agiler und einfacher. Du entwickelst mit unserem Baukasten die App und du pushst diese App in unsere App sozusagen hinein. Und wir haben einen Container, der auf jeder Plattform läuft. So stellen wir sozusagen sicher, dass jede Plattform unterstützt wird und dass du eben diesen Freigabemechanismus anders machst, wie dass du jede App freigeben musst.
Okay, also das, ich überlege gerade, wie man das den Menschen draußen, da gibt es eine, sage ich mal, SmapOne-App und da laufen alle Business-Anwendungen drunter.
Genau. Das ist wie so eine Art Container, den ladest du dir runter und in den Container hast du sozusagen alle deine Business-Prozesse.
Das heißt, ihr habt dann auch Zugriff auf alle Apps?
Nee, wir sehen nicht, was die Kunden da bauen. Also teilweise, wenn die Kunden uns nicht sagen, wissen wir auch gar nicht, was du mit Lego baust. Du musst es wie im Lego vorstellen. Wir sind Lego und wir stellen dir einen Lego-Baukasten hin und die Kunden bauen da Häuser, Autos oder Boote. Und wir wissen aber nicht, was sie bauen.
Ach so, okay. Was ist denn so das lustigste Beispiel? Oder sag mal, oder
Man
anders
kann es ja nicht
gefragt,
wissen.
Doch, also die Kunden bezahlen ja dafür, für euren Service. Ihr müsst doch schon irgendwie wissen, wenn jetzt jemand da böse Sachen drauf machen würde, wärt ihr ja mitschuld dran. Also ihr müsst ja schon gucken, was sie da machen, oder?
Nee, müssen wir nicht
Nee?
tatsächlich. Nee, also du kannst ja, also es ist wie bei Lego, du kannst alle Kombinationen aller Lego-Bausteine zunächst mal machen. Und das sind, was sind Bausteine? Das sind Bilder machen, das sind Workflows machen, das sind Unterschriften, das sind Dropdown-Felder und so weiter. Die kannst du natürlich beliebig konfigurieren und beliebig dann auch nutzen. Wir sind tatsächlich noch keine Schweinereien bekannt, aber es gibt natürlich schon lustige Beispiele. Das Einfachste ist natürlich, du digitalisierst Papierprozesse. Also Papier, das du vorher hattest, digitalisierst du auf eine App. Und was hast du vorher mit dem Papier gemacht? Klassisch, du hast dem Unternehmen nachgefragt, wer eine Pizza will und hast deine Pizzabestellungen jetzt einfach per App gemacht. Und sowas ist natürlich dann schon lustig, wenn die Abteilung dann nicht mehr per Papier die Pizza bestellt, sondern einer hat eine App gebaut und du sammelst deine Pizzabestellung per App. Sowas geht natürlich auch und sowas kommt auch oft vor.
Ihr seid jetzt seit 2014 unterwegs, hast du gesagt. Wie war das dann am Anfang? Habt ihr dann bei verschiedenen Unternehmen angeklopft und gesagt, ihr könnt euch jetzt eure Apps für eure internen Prozesse selber bauen und die haben euch angeguckt wie ein Auto?
Genau, weil es ja zunächst mal Mindshift ist, dass du nicht ITler an das Thema IT ranführst. Jetzt heißt das ganze Thema Citizen Development. Die Amerikaner haben dem Thema einen Namen gegeben. Das heißt, dass die Bürger selber Digitalisierung treiben können. Und das gab es ja vorher nicht. Das heißt, was du machst, ist als Evangelist da draußen rumlaufen und sagen, befähig mal deine Leute, weil deine IT überfordert ist. Deine IT geht immer mit Lasten, Pflichtenheft. Das ist alles sehr langwierig. Und da musst du Aufklärungsarbeiten leisten. Aber wenn du dann die Leute ranführst langsam an das Thema mit einem, ich sag mal so, Neudeutsch friction-freeen System, dass du relativ einfach deine App rauskriegst, dann machen die das auch.
Wenn ich jetzt überlege, in unserer IT-Abteilung, da ist ja auch alles hochsicher, gerade jetzt im Homeoffice und alles, wenn ich denen sagen würde, ach, ich würde gerne mal hier den und Prozess digitalisieren, machen wir da bei SmapOne doch mal eine App und so, da würden die mir, glaube ich, einen Hals umdrehen. Einfach so geht das vermutlich nicht. Du musst da sicherlich in den IT-Abteilungen der Unternehmen schon einige Hürden überwinden, oder? Könnte ich mir vorstellen.
Ja, genau. Also zum einen, wir haben zwei Zielgruppen. Das sind einen die Leute, die frustriert sind von IT-Abteilungen, die nie Zeit haben, die Hotline ist überfüllt und sich nie meinem individuellen Problem annehmen. Warum? Die meistens über SAP, CRM mit den großen Themen Salesforce beschäftigt sind. Und dein kleines Problem, stelle vor, du bist im Facility Management, du musst Drehkreuze kontrollieren. Für Drehkreuze gibt es keine Software, hast aber ein Problem. Was machst du dann? Und die suchen dann händeringend so ein Lego-System, um ihr Drehkreuz-Kontroll-App zu bauen, als Beispiel. So, und dann gibt es die IT-Abteilungen, die das natürlich sehen, die das sagen, ja, ich will nicht dezentralisieren, sondern zentralisieren. Aber auf der anderen Seite, und das ist ganz wichtig, wir haben eine hochsichere Plattform, die zentral gemanagte IT eigentlich helfen soll, die vielen kleinen Prozessen zu dezentralisieren und in die breite Masse zu kriegen, weil die Oberhand über die Plattform hat immer noch die IT, aber du demokratisierst sozusagen die Prozesse, indem die Mitarbeiter selber Hand anlegen können, sozusagen.
Lass uns mal über Geld sprechen. Ihr habt ja kürzlich eine Finanzierung von 20 Millionen Euro bekommen. Du lachst schon. Und da durchaus den einen oder anderen prominenten Menschen jetzt quasi an Bord, unter anderem Thomas Müller. Also Thomas Müller, das gibt es ja viele in Deutschland, aber wir meinen wirklich diesen einen Thomas Müller, der vom FC Bayern. Hast du da große Augen gemacht?
Ja, Thomas kickt jetzt in unsere Mannschaft und kickt jetzt bei uns in der Küche, ne?
Ja, ich kenne ein Startup, da ist Sophia Tomalla.
Ja, aber Thomas Müller ist auch nicht schlecht. Wird er jetzt Testimonial?
Ja, genau. Also Thomas steht Rat und Tat zur Verfügung, aber natürlich hat er im Sinne eines Private Equity Investments sein Geld uns gegeben. Nordwind Capital ist die Company, die aus München in uns rein investiert hat. Und hinter Nordwind Capital steht Who is Who der deutschen Wirtschaft. Unter anderem natürlich so ein Paul Achleitner, Achim Berg oder jetzt auch der Peter Löscher, ehemaliger Siemens-Vorstand. Und in so eine lustre Runde ist Thomas Müller auch. Natürlich von Business-Seite ist die Unterstützung eher nachhaltiger geben mit so einem Paul Achleitner, der unser Business versteht, wie man es groß macht. Aber es hilft natürlich, ich habe es gemerkt, presseseitig, wenn dann Thomas Müller lächelt. Und ich habe gerade vor 2 Wochen von ihm so eine Videobotschaft bekommen. Das ist natürlich auch toll und motivierend für die Mannschaft, dass da so jemand dahinter steht.
Und sogar Gerhard Schröder hat was geschrieben über euch. Habe ich auch noch gesehen. Ne?
Ja. Genau, der wollte den Thomas nach Hannover holen, um Wirtschaftsförderung zu betreiben. Fand ich auch ein nettes Statement, ja.
Ach stimmt, weil ihr in Hannover ja sitzt, ne? Unter anderem.
Genau, die Region Hannover hat sehr viel Wirtschaftsförderung betrieben und wir haben unser Headquarter damals, als wir in München gegründet haben, nach Hannover verlegt. Genau.
Was habt ihr denn jetzt vor mit dem Geld, damit der Thomas Müller auch zufrieden ist mit euch?
Naja, am Ende vom Tag wollen wir mehr Hilfe zur Selbsthilfe, also mehr Leute befähigen, selbst Digitalisierung zu treiben. Das ist der große Antrieb. Und du hast bereits gesagt, wir glauben tatsächlich an eine Gesellschaft, die auch spielerisch handelt. Also viele Leute sind frustriert von der Stringenz und wir wollen wieder so ein bisschen spielerischen Alltag, so eine Spieltriebe. Wenn du auf Kinder guckst, wie die Lego bauen, mit welcher Euphorie, warum kriegen wir das nicht hin, dass die Leute spielerisch Digitalisierung bauen, dann wären wir in Deutschland auch schon ein bisschen weiter. Das heißt, was uns dran gelegen ist, einfach mehr Bausteine. Du musst dir vorstellen, du hast 2015 angesprochen, da waren wir Lego Duplo und wir wollen von dem Lego Duplo in Lego Technik. Ne? So, also mehr Technik, mehr Möglichkeiten, also mehr Entwickler auch, mehr Bausteine. Dann natürlich, wir sind in Deutschland oder Region Dach derzeit die führende SaaS-No-Code-Plattform. Wir wollen internationalisieren, also brauchen wir internationale Kapazitäten im Sinne von Marketing, Mitarbeiter etc. Und wir sind aktuell 85 Mitarbeiter und wir gehen jetzt kurzfristig auf 130 hoch.
Wie ist denn das, da hat man auch schon häufiger mal, die Digitalisierung hat ja bisher bei uns noch nicht so allzu viel an Produktivität geschaffen. Im Gegenteil, in den Industrieländern sinkt ja sogar die Produktivität stellenweise. Wir haben also die Prozesse noch nicht so richtig im Griff. Führt denn eure Idee, dass jeder sich so seine eigene App bastelt, dann überhaupt zu dem Ziel, dass ich irgendwie Prozesse optimiere? Ich müsste doch auch, bevor ich digitalisiere, auch überlegen, sind meine Prozesse so in Ordnung? Passen die überhaupt zu dem Digitalisierungskonzept?
Nicht immer, aber guck mal, wenn du den Leuten sagst, wo hast du Probleme, dann ist es klassisch betriebliches Verbesserungswesen. Die Leute wissen eigentlich schon, wo sie ihre Probleme im Alltag haben oder wo sie gerne den Papierprozess abgelöst haben. Sie haben nur kein Tool, wo sie es einfach mal schnell probieren können. Einfach mal schnell in 5 Minuten eine App bauen, war bisher nicht möglich. Und jetzt machen sie Folgendes. Jetzt schieben sie Bausteine, was Spaß macht, und haben hinterher eine App, die vielleicht nicht sofort Nutzen stiftet, aber du hast sofort identifiziert, wo ist ein Geschäftsprozess, der nicht optimal läuft. Und wenn du deinen Prototyp in der Hand hast, dann kannst du auch zu deinem Chef laufen und sagen, hört mal zu, so könnte das doch aussehen. Das heißt, du hast was Anfassbares geschaffen und fängst nicht an, irgendwie theoretisch irgendwelche Flipcharts zu malen, sondern du hast wirklich was Konkretes und da kannst du zumindest mal aufsetzen. Und ja, wir bauen viele Wegwerf-Apps, also viele Apps, wo wir sagen, nee, die sind für die Tonne, aber wir sehen auch, 80% kommen sofort in die operationale Nutzung.
Ich hänge dann immer noch so an dem Punkt, dass du sagst, für die Gesellschaft und auch Hilfe zur Selbsthilfe, weil das ist ja dann, klar, auch die Wirtschaft ist irgendwo Gesellschaft, aber trotzdem, ihr macht ja eigentlich dann ein Business-Angebot. Wenn ihr da die Digitalisierung auch vorantreiben wollt und das vielleicht auch Richtung Bildung geht, macht ihr das dann auch mit Schulen zusammen? Also dann könntet ihr die Baukästen ja auch mal den Schulen geben, dass die Kinder schon mal sich eine App bauen können.
Ein sehr geiles Beispiel. Also wenn ihr mal eure Bewerbungsunterlagen anschaut und bei mir bewerben sich ganz viele Leute mit dem Thema IT-Kompetenz, Doppelpunkt, Word- und Excel-Kenntnisse. Ja, genau. Und das ist aber der Stand, wo auch Deutschland gefühlt stehen geblieben ist, dass die Leute nicht verstanden haben, was eigentlich Digitalisierung ist. Und ich sage immer, diese Digitalkompetenz in Deutschland, da hat Deutschland total versagt. Fakt, warum? Keiner weiß Theorie, keiner kennt die Praxis und auch nicht das Mindset, das du eigentlich brauchst, um Digitalisierung zu treiben. Und da hast du richtig gesagt, da wäre Schule genau das Richtige. Was heißt denn ein 10x-Mindset? Was ist denn überproportionales Wachstum? Was ist denn überhaupt Skalierung? Was ist denn Try and Error? Was ist denn Rapid Prototyping? Das sind alles Begriffe, die heute nicht in der Schule gelehrt werden. Aber es ist super wichtig, die zu verstehen im digitalen Zeitalter. Und ich würde mir einfach mehr wünschen, dass die Leute nicht nur unser Tool, also einfach auch Hand anlegen, sondern auch, was für eine Theorie musst du wissen? Warum ist denn Google, Facebook so erfolgreich? Die sind nicht erfolgreich, weil sie ein gutes Produkt haben, sondern die haben einfach verstanden, wie sie die Mitarbeiter fordern und das Gesamtkonstrukt Digitalisierung auch mit Mindset unterlegen.
Es hat ja die neue Bundesregierung, die jetzt kommt oder dann schon da ist, wenn der Podcast ausgestrahlt ist, wird ja einiges aufgeschrieben und erkannt. Glaubst du, dass das jetzt besser wird, was du gerade aufgezählt hast, dass gerade auch im Bildungsbereich da Veränderungen vollzogen werden? Der Staat muss sich ja auch erstmal digitalisieren und dazu gehört ja auch die Bildung, dann das Bildungssystem.
Ja, ich glaube, es ist kein singuläres Problem, wo man anfassen muss, sondern muss anfangen bei den Schulen, man muss anfangen bei der Politik, aber auch die Unternehmen oder auch die Eltern müssen ihren Beitrag leisten. Ich mache ein Beispiel. Ich habe letztes Jahr mit der Realschulrektorin diskutiert über Digitalisierung. Ihr sind die Hände gebunden, aber sie hat auch nicht verstanden, wie sie im kleinen Bereich selber die Eltern befähigen kann, Digitalisierung zu nutzen. Die Eltern denken immer noch, Digitalisierung ist böse und ich darf meinem Sohn kein iPhone schenken, weil sonst sitzt er nur im iPhone. Dass aber in Zeiten von Corona so eine Videokonferenz-Apps Leute zusammenbringen kann, die emotionale Einsamkeit wieder sozusagen bewältigen kann, über das diskutiert man nicht. Und ich glaube, man braucht die positiven kleinen Beispiele, wo wir sagen, die Schüler sind bisher nicht zusammen. Und mit so einer, wie du vorher gesagt hast, eine Videokonferenz macht vieles mit einem, dass ich das Gesicht sehe und die Großeltern in eine Videokonferenz hole, die Mitschüler. Und das sind so kleine Aha-Erlebnisse, die wir einfach brauchen. Und darum müssen wir erzählen. Und da, deine Frage war, schafft es Politik alleine? Definitiv nicht.
Mhm. Heißt, wir brauchen die Menschen, wir brauchen Veränderungen und dafür hast du mal so einen Campingbus benutzt.
Ja, also jeder redet ja von New Work sozusagen. New Work ist ja nichts anderes, weil dass du die Tools brauchst, du brauchst die Leute und die Örtlichkeit. Und eigentlich geht es ja immer dem Arbeitsort. Jeder hat gelernt, vom Homeoffice zu arbeiten. Das war ja vor 3 Jahren total Usus. Irgendwie hat sich jetzt jeder eingerichtet. Der eine arbeitet von Küche aus, der eine im Schlafzimmer. So, und auch bei uns, obwohl wir ein junges Unternehmen sind, ist es so, dass gewisse Gewohnheiten, die sich eingeschliffen haben, verändert werden müssen. Was haben wir gemacht? Wir haben den Leuten gesagt, hört mal zu, wir schenken euch eine Woche Wohnmobil und die kosten Logis drumherum. Ihr müsst nur rumfahren und ihr müsst euch selber mal ausprobieren. Und tatsächlich haben sich dann 4 Teams gebildet. Der eine, wir sind in Richtung Schweiz, Richtung Italien gefahren. Die eine sind an die Nordsee gefahren, haben sich selber mal probiert, kann ich an der Nordsee Apps entwickeln? Kann ich im Süden Strategie-Calls machen? Kann ich Mitarbeiter einstellen am Lago Maggiore mit dem Hintergrund Lago Maggiore, der nicht gefaked ist? Und die Leute haben sich ausprobiert und ich bin ein Verfechter davon, von diesem, ja, ich sag mal, transformationale Führung, wo du selber als Vorbildfunktion auch mal bestimmte Sachen vorlebst und einfach probierst. Und ja, wir haben ganz viele Fuck-Ups produziert, aber die waren notwendig, um die Mannschaft auch dahin zu bringen.
Dazu 6 in so einem Reisebus. Aber warum habt ihr dann als so modernes Unternehmen nicht gleich auf virtuell gesetzt? Also es gibt ja in den USA auch Unternehmen, gerade in dem IT-Bereich, die sich gegründet haben und nie ein Headquarter hatten und nie ein Büro-Office. Also diesen Schritt wollt ihr noch nicht gehen? Ganz und gar?
Doch, total. Wir sind eine, ich sage immer, Deutschland-Company. Wir haben einen Pilot gestartet, dass du von überall aus arbeiten kannst. Aber um die Leute sozusagen, die ja bisher auch viel an Arbeitsplätzen waren, wir haben 3 Niederlassungen, aus dem Arbeitsplatz rauszukriegen, ins Homeoffice oder Coworking Space, war es einfach mal notwendig, eine Aktion zu starten, sagen, wir gehen jetzt mal komplett neue Wege und probieren mal den Campingstuhl aus. Aber ja, ich bin totaler Fechter von Hybrid Work, heißt aber nicht nur Remote Work, sondern heißt die Kombination von Coworking, Homeoffice, Arbeitsplätzen, weil du musst auch Begegnungsstätten schaffen. Eine komplette remote Company, glaube ich, funktioniert nicht so gut, wie wenn du einen guten Mix hinbekommst.
Aber dann nochmal, wenn man jetzt irgendwie am Lago Maggiore oder an der Nordsee sitzt, was habt ihr euch da konkret von versprochen? Also, dass man einfach was anderes sieht und dann andere Gedanken hat, dass das Team enger zusammensitzt und an einem anderen Ort und man weniger Ablenkung hat. Was war so der Gedanke dabei?
Es ist so ein bisschen auch Vacation. Also kannst du die Motivation der Mitarbeiter ein bisschen nach oben bringen, wenn du komplette Freiheit hast. Und komplette Freiheit beginnt, du kannst den Tag freigestalten, du kannst arbeiten morgens, kannst arbeiten abends und du kannst dir den Ort auch frei wählen. Und welche Arbeitsumgebung ist am produktivsten? Und wir haben ganz viele Learnings, dass du in einer Woche nicht an 6 Orten sein kannst und gleichzeitig produktiv sein kannst, zum Beispiel. Das funktioniert nicht. Weil du, ja, wir haben es trotzdem probiert und wir waren vielleicht nur 50% produktiv. Aber in der Zeit, wo wir gearbeitet haben, machen wir ein Beispiel, wir haben Recruiting-Gespräche geführt. Jeder Mitarbeiter, der mit uns Recruiting-Gespräche geführt hat, wollte bei uns anfangen zu arbeiten.
Weil die am Lago Maggiore waren.
Badehose.
Das Matterhorn im Hintergrund, das natürlich mehr zieht wie jeder Value, den du irgendwie Mitarbeiter vermittelst.
Ja klar, wenn du ihnen das Wohnmobil auch noch versprichst dann bei Berufseintritt, ist das ja auch immer. Aber da stelle ich mir lustig vor, wenn ihr dann so mit dem Wohnmobil und so einer Antenne, die vielleicht Mobilfunk misst und dann, jetzt haben wir Verbindung, lass uns anhalten, lass uns hier unser Lager aufschlagen.
Das Thema Empfang reden, bitte.
Chris ist schlechte Laune.
Ja, Empfang in den Bergen, im Ausland, wie dann tatsächlich in Deutschland.
Aber das war schon wichtig, oder? Also ihr arbeitet ja viel wahrscheinlich digital mit Laptop und braucht natürlich Bandbreite, oder?
Ja, nur. Wir sind jeden Tag in Videokonferenz. Videokonferenz braucht Bandbreite. Wir sind ein digitales Unternehmen. Bandbreite ist das A und O. Und ich glaube es mir, am Matterhorn hatten wir die beste Bandbreite.
Ich hab schon in der Einleitung schon gesagt, du schreibst, dass du digitaler Vordenker bist. Wie denkt man denn vor? Also was ist ein Vordenker? Wie denkt man davor? Schaust du da in andere Länder oder schaust du in die Glaskugel? Nein, schaust du in die Glaskugel? Also was ist Vordenker?
Na, zum einen ist es so zu sagen, was brauchst du denn im 21. Jahrhundert an diesem Thema Digitalkompetenz? Was ist, wir haben es ja vorher angesprochen, Theorie, Mindset und Praxis und du guckst dir an, was für ein Mindset brauchst du? Welche Theorie musst du wissen? Und dann guckst du natürlich in die USA, weil du siehst ja gerade aus dem Startup-Umfeld, wie große Unternehmen oder auch kleinere krass skalieren. Also die stellen mal 50, 100, 200 Mitarbeiter pro Monat ein und das funktioniert. Auch der Umsatz zieht nach. In Deutschland hat man immer noch so sehr starke Mittelstandsdenke und will gesund wachsen. Und dann überlegst du natürlich, warum sind denn die anderen Unternehmen, die natürlich vermehrt in dem digitalen Umfeld sind, so erfolgreich? Und das versuche ich auch so ein bisschen in meine Company zu bringen oder in dem Thema digitaler Vordenker den Leuten klarzumachen.
Vielleicht kannst du auch mal damit aufräumen. Es wird immer viel behauptet, ja, das geht hier nicht in Deutschland, die DSGVO und Datenschutz und das wird ja immer als Hauptgrund mitgeliefert, ne? Also du bist ja da wahrscheinlich auch mehr drin. Stimmt denn das? Also ich behaupte auch, dass das nicht stimmt. Die DSGVO lässt einiges zu an Möglichkeiten für die Unternehmen und dass häufig das auch ein vorgeschobener Grund ist, dass uns der Datenschutz im Weg steht bei unseren digitalen Entwicklungen.
Ich will vielleicht zwei Beispiele aus dem Mindset-Umfeld bringen. Fehlerkultur. In Deutschland tun wir uns unglaublich schwer, Fehler zuzugeben oder Fehler zu machen. Es ist aber eine Theorie, dass du, wenn du nicht Fehler machst, innovierst du auch nicht. Warum? Fail and learn. Jeder weiß, wenn man schon mal einen Fehler gemacht hat, dann tut es weh, aber der Lerneffekt ist am größten. So, wenn du das weißt, wieso etablierst du nicht eine Feier- und Fehlerkultur gemeinsam? Also wir feiern zum Beispiel jeden Monat einmal einen Fehler, den ein Mitarbeiter gemacht hat. Das war am Anfang eine Katastrophe. Keiner hat irgendwie was gefunden, aber natürlich gibt es die. Und die dann rauszustellen und die auch zu incentivieren, das ist mal was, was die Amerikaner oder andere können, was wir gar nicht können. Oder auch das Thema Arbeitskultur, so ein bisschen spielerische, das Thema Feiern, das Thema Werte. Ich habe immer noch sehr viele Kunden, die in diesem Mittelstandsdenken unterwegs sind, wo Arbeitszeit gleich Arbeitszeit, Anwesenheit gleich Arbeitszeit ist. Und das muss man durchbrechen.
Ich würde vielleicht einmal noch zum Anfang zurückkommen zum Thema App. Das hast du ja erzählt, deine Kinder wollten auch dann, ne, mit iPhone und Apps und tralala. Was ist denn jetzt der große Unterschied zwischen einer Consumer-App und einer Business-App? Was die also worauf kommt es an bei einer Business-App? Oder gibt es da gar keinen Unterschied?
Doch, doch, klar. Also guck mal, das eine ist zum Beispiel das Aussehen. Eine App, die ein großer Konzern publisht für Marketingzwecke, die muss, ich sage immer wieder, clicky-bunty sein, die muss dem Corporate CI entsprechen und die muss die User-Journey des Kunden abdecken. Und die hat dann Content vom Unternehmen, die ist sehr contentlastig etc. So, wenn wir uns mal Business-Prozess-Apps angucken, müssen die eher funktional sein. Die müssen einfach zu bedienen sein für den Mitarbeiter, das ausübt, und müssen gewisse Sachen dem Anwender einfach machen. Und die sind eher dann nüchtern meistens und so weiter. Also da gibt es schon einen großen Unterschied. Und wenn wir jetzt Unternehmens-App gucken, spielen Prozesse natürlich eine große Rolle. Also denk an Genehmigungsprozesse. Du hast deine Reisekostenabrechnung jetzt per App und du willst deinem Chef die Reisekostenabrechnung geben. So, dann trägst du den Chef ein, der muss unterschreiben und dann geht der Prozess weiter. Ja, das ist schon ein großer Unterschied.
Ja. Wie sieht es da mit Konkurrenz aus? Ich denke da so ein bisschen immer wieder mal, fällt mir das ein, Celonis zum Beispiel, die ja auch Prozessoptimierung machen in Unternehmen, Digitalisierung vor allen Dingen auch über KI gesteuert und da auch dann sozusagen innerhalb der Unternehmen Möglichkeiten finden, Prozesse einfach abzukürzen, zu verbessern. Seid ihr in der Richtung auch unterwegs oder ist das eher dann keine Konkurrenz, sondern dass die miteinander SmapMon und Celonis wäre eigentlich die bessere Alternative?
Ja, genau, also Celonis, die machen tolle Sachen. Celonis findet im Unternehmen ja Potenziale, aber sie baut nicht die Potenziale, die Apps dazu, sondern da geht es darum, wo sind überhaupt die Potenziale, Identifikation der Potenziale und du schaust dann, wie kannst du das Potenzial heben. Wir sagen, okay, wir suchen uns eigentlich zunächst mal die Papierprozesse, die es überall im Unternehmen gibt und ihr glaubt gar nicht, wie viel Papier noch in den Unternehmen rumliegt und versuchen, die zu nehmen. Und ja, es gibt Konkurrenz, kurz Markt. Der Markt ist Citizen Development. Es gibt Low- und No-Code. Low-Code ist praktisch, wenn du schon Entwickler bist oder wenn du IT-affin bist, bedienst du dir Low-Code-Tools wie Mendix, Kony oder Microsoft Power Apps. Da gehst du ran und kennst dich schon ein bisschen aus. Und im No-Code-Umfeld tatsächlich gibt es in Deutschland noch nicht so viele. Es gibt den AppGyver in Nordics, den hat jetzt die SAP gekauft, oder in Holland sitzt die Betty Blocks. Und wir sind froh, dass es Wettbewerb gibt. Da können wir uns dran reiben. Das Schöne ist nur, der Markt wächst viel zu stark. Das heißt, selbst die ganzen Wettbewerber können den Markt derzeit nicht bedienen in dem ganzen Thema. Und wenn ihr mal im Freundeskreis schaut, im Unternehmenskontext, wer von euren Freunden entwickelt schon Apps derzeit oder bedient No-Code-Tools? Also faktisch niemand. Gartner prognostiziert aber, dass die Unternehmen 4 Tools einführen wird, um das Thema zu befriedigen, und dann wird es mehr und mehr Citizen Developer geben.
Das heißt, das ist jetzt auch das, worauf ihr euch konzentriert, oder habt ihr jetzt schon Ideen, wie ihr euch noch verändern könnt oder euch selber disruptieren könnt oder wie ihr nach vorne gehen könnt noch weiter? Oder ist das, sagt ihr, da ist jetzt noch so viel Arbeit, darauf konzentrieren wir uns?
Genau, zum einen ist es so, die Lego-Nupsis müssen immer zusammenpassen. Und da gibt es garantiert noch mehr Lego-Bausteine, die wir bauen können. Das ist mir ein großes Thema. So, das zweite ist, dass wir das Thema Community heben wollen. Wir sehen immer mehr, dass Leute aus gleichen Branchen sich austauschen wollen. Und wir wollen nicht nur ein lineares Geschäftsmodell haben, sondern auch wirklich eine Plattform, wo sich Konsumenten und Kreatoren sozusagen gleichermaßen treffen können. Und wir geben viele Bausteine vor, aber warum sollen die Bausteine nicht mal von anderen gebaut werden? Und warum sollen App-Vorlagen, die wir derzeit selber bauen, nicht von Experten, die im Bereich Logistik unterwegs sind, gebaut werden? Das heißt, wir denken in Richtung Marketplace und da wollen wir natürlich noch verstärkt was tun. Aber wir wollen derzeit immer noch in dem Thema vom Blatt zur Ab sozusagen bleiben, weil da ist noch so viel
Vom Blatt zur Ab.
Ja, so schnell geht schon wieder eine halbe Stunde um.
Ja.
Da kommen wir aber noch die Schlussfrage. Wir machen immer eine Schulnotenfrage und weil du das gerade Stichwort No-Code, vielleicht machen wir dahin auch die Frage, inwieweit denn Deutschland oder die deutschen Unternehmen und vielleicht auch die Mitarbeiter in Deutschland da schon vorangehen. Also sind die schon so weit für so etwas oder wie würdest du das einschätzen?
Also als Schulnote.
Als Schulnote dann am Ende.
Ah, als Schulnote.
1 bis 6, genau.
Ja, sehr gut bis ungenügend.
Naja, also machen wir es mal so. Die IT-Abteilung ungenügend. Weil die IT-Abteilung, ja, die IT-Abteilung haben es in Gänze noch nicht verstanden, dass sie einfach auch mal loslassen müssen, auch mal die anderen machen lassen, weil sie sind immer überfordert, aber geben auch nichts ab. Das ist ein Mindset-Ding, das muss passieren. Da gibt es viele IT-Leiter, CIOs, die haben das verstanden, die machen das sensationell. Ich muss sagen, ich feiere eher die normalen kleinen Leute, die Entsorgungsfachkräfte oder die Logistikmitarbeiter, die sich jetzt hinsetzen und selber Apps bauen und vor allem sich selber die Zukunft schaffen und auch sich selber wettbewerbsfähiger machen und das Unternehmen dadurch. Und die kriegen von mir eine 2+.
Oh, das ist aber eine Diskrepanz. Vielleicht kriegen wir das näher zusammen irgendwann. Ja. Danke, ja. Sven Zuschlag.
Hallo, danke schön.
Hallo.
Gut, Frage, Andreas, danke euch.
Audio Now.